Ja, wenn man sich diese kurze Passage vor Augen führt, dann wird einem vielleicht schon deutlich, warum Sie das Genre Roman gewählt haben. Man kann sich ja fragen, Sie hätten eine historische Arbeit schreiben können, Sie haben ein Hörspiel geschrieben, eine Hörfolge. Was führt Sie dazu, dass Sie jetzt einen Roman aus diesem Material machen, wo Sie Lebenserinnerungen und anderes Material vor sich haben, das sich zunächst einmal vielleicht eher sperrt dagegen, in einen Roman aufgenommen zu werden. Aber der Roman gibt Ihnen die Möglichkeit, und das sieht man schon an solchen Szenen, beispielsweise durch das Wechseln von Zeit raffender zu Zeit dehnender Erzählung zu gewichten, ergibt Ihnen die Möglichkeit, durch diese Erzählstrategie, die Sie gewählt haben, ganz nahe hinter den Figuren zu bleiben und den Abstand oft radikal zu verkürzen, was der Geschichtsschreiber so nicht kann. Er gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Atmosphäre einzufangen, die oft mit wenigen Sätzen, ja mit wenigen Wörtern aus meiner Sicht in diesem Buch erreicht wird. Ich habe mir eine ganz schlichte Passage herausgeschrieben. Da heißt es einmal, beispielsweise im Nu schimmelten die Kuchen, wenn es zu regnen begann. Und es regnete oft. Das sind zwei ganz schlichte Sätze, aber was in diesen schlichten Sätzen plötzlich sichtbar wird, wenn man die Perspektive der Flüchtlinge so nahe erlebt, wie sie in diesem Roman vorgeführt werden, das ist also sehr beeindruckend. Aber ich wollte Sie jetzt doch auch fragen, was für Sie selbst der Antrieb war, aus diesem Material noch einmal einen Roman zu machen.
Es war lange Zeit nicht klar. Im Gegenteil, ich saß über Bergen von Materialien und mein Hörspieldramaturg, mit dem ich lange an dem Material für ein Hörspiel gearbeitet hatte, sagte, mach doch einen Materialienband. Das schien damals, 97, 98, eine sehr vernünftige Lösung. Andererseits bohrte in mir etwas und sagte, ja, natürlich kannst du im halben Jahr deine vielen Aktenordner und deine Schubladen leeren und es gibt ein ordentliches Material dazu noch. Und etwas in mir sperrte sich, und was sich in mir sperrte, war nicht nur Subjektivität oder Eitelkeit, sondern die Notwendigkeit, wirklich eine Ordnung herzustellen. Eine Ordnung, die eine ästhetische Ordnung ist, und die schafft natürlich nur der Roman. Eine ästhetische Ordnung, die heißt, ich schreibe ein Epitaph, der so nah wie möglich am Geschehen dran ist, aber doch eine Handschrift, eine ordnende Hand, auch eine Art von Perspektive darin braucht.
Aber so nah wie möglich am Geschehen, das ist natürlich auch riskant, weil Sie da auf der einen Seite ständig Fiktion ins Spiel bringen und auf der anderen Seite das Material auf der Basis Ihrer Recherchen haben. Und ist es nicht gerade bei einem solchen Thema wie dem, wo es auch darum geht, dass Sie Figuren ihren Namen gewissermaßen wieder zurückgeben. Also reale Figuren werden fiktionalisiert, tauchen als Figuren im Roman auf und erhalten dann wieder jenen Namen, den sie in Wirklichkeit gehabt haben. Tausig beispielsweise und andere auch. Das stelle ich mir vor, ist in gewissen Passagen, insbesondere bei einem solchen Thema, doch immer eine Gratwanderung zwischen Realität und Fiktion gewissermaßen zu pendeln, weil die Fiktion nichts verdecken darf, was die Realität sozusagen beansprucht.
So ist es. Ich könnte es fast nicht besser sagen, als Sie es sagen. Es ist eine Gratwanderung und es ist auch wir haben viel darüber nachgedacht, eine scharfe Grenze zum Persönlichkeitsrecht natürlich auch, was immer gestreift wird. Das heißt, ich habe mit allen realen Personen im Buch Kontakt aufgenommen. Sie wussten, dass sie im Buch vorkommen. Und hätte jemand gesagt, um Gottes Willen, lassen Sie mich draußen, hätte ich sofort natürlich gesagt, kein Problem. Ich kann nur ein Epitaph schreiben für jemand, der die Würdeform auch haben möchte und die Würdeform für seine Eltern haben möchte. Aber als es dann geschehen war, und es hieß natürlich auch für mich, sehr viel Takt haben zu müssen in den Erfindungen und nichts zu erfinden, was gar nicht, also was sozusagen, ich kann zum Beispiel keine Liebesgeschichten darin empfinden, ich kann keine dramatischen Konflikte erfinden, die nur sozusagen dem der Erzählstrategie dienen, aber nicht der Historie. Das war eine schwierige Dinge. Das heißt, ich musste mir Beschränkungen auflegen. Und diese Beschränkungen taten der Sache eben insofern gut, weil es eben auch sehr viel so lebendiges Material gab, Briefe, die ich gefunden hatte, die auch so für sich sprachen. Und glücklicherweise zum Persönlichkeitsrecht sind die meisten der, also Lazarus eben ist ohne Nachkommen gestorben, Brieger ist ohne Nachkommen gestorben. Das hat der Sache schon sehr gut getan, dass ich sagte, okay, ich kann... In diesem Fall wird niemand sagen, aber er hat doch vielleicht, oder ich bin der Neffe und ich weiß ganz gewiss, dass er das gewiss nicht gesagt hätte. Oder eben von beiden ist eben auch so viel sehr schönes und sprechendes Material überliefert. Brieger hat relativ viel geschrieben, sodass ich mich den Ton einfühlen konnte.
Sie haben gesagt, ich musste mir Beschränkungen auferlegen. Ich habe mir als Stichwort notiert Technik der Beschränkung, weil es, glaube ich, eine ganz radikale Technik ist, die Sie gelegentlich hier in diesem Roman praktizieren. Der ist zwar 500 Seiten stark, aber die Technik der Beschränkung und die Technik der Aussparung, das sind Glanzstücke in diesem Roman. Ich denke beispielsweise, weil Sie jetzt Brieger erwähnt haben, an die Andeutungen, die Beziehung zwischen Lothar Brieger und Franziska Tausig betreffend. Ja. Da arbeiten Sie mit ganz wenigen Wörtern, oft mit Parallelsetzungen, die also schlichter nicht sein könnten. Einmal heißt es, Frau Tausig war eine Leserin, wie Brieger ein Bilderbetrachter war. Punkt. Ja, aber in diesen Sätzen oder in solchen Parallelsetzungen verrät sich so sehr viel, beziehungsweise ist für die Leserin, den Leser eine Leerstelle eröffnet, die zu füllen dann aufgerufen wird.
Ja, ja, das ist die Lösung. Otto Tausig fragte zum Beispiel, ich habe ihn kürzlich getroffen, fragte sofort, ist Brieger eine reale Person? Weil es gibt eine Affinität im Buch zwischen den beiden, die aber nicht eingelöst wird. Die Notwendigkeit ist sicher, das Material einerseits emotional aufzuwärmen, dass man nah an den Personen ist, andererseits gibt jeder Lebensbericht, und ich habe sehr viele Lebensberichte gelesen, auch wenn alle möglichen Leute, auch Leute mit nicht also einer grausamen Lebenserfahrung zwischendurch, über sich schreiben, so muss der Lebensbericht, auf, ich glaube, auf eine Art von Notwendigkeit fast immer doch von einem geglückten Leben ausgehen. Wenn man etwas hinterlassen möchte, seinen Kindern, seinen Enkeln oder wem immer, und sagen, das war mein Leben, muss eine Art von Sinn darin sein, sonst kann man es gar nicht schreiben. Sonst hat man einen Strick genommen oder Tabletten. Und diese Art von Sinn ist natürlich für den Außenstehenden nicht in jeder einzelnen Lebensphase sichtbar. Und 1943 oder 1944 im Ghetto war der Sinn dieser Lebensphase natürlich für die Menschen, die im Ghetto waren, in keinster Weise sichtbar. Und da braucht es schon eine Hand, die etwas weiter reicht oder eben eine Hand, die sagt, ich fühle genau diese schmerzhaften Kapitel, die derjenige, der den Lebensbericht geschrieben hat, tun lässt, ausgespart hat, aus Scham, um seine eigene Würde zu wahren. Grabe da ein wenig weiter. Und das hat mit Schimmel zu tun, das hat mit heißem Klima, das hat mit Schuhen, mit durchgelaufenen Schuhen selbstverständlich zu tun. Und das sind Dinge, mit denen ich mich dann sehr beschäftigt habe.
Während Sie auf der anderen Seite auch die Würde der Erzählerinstanz waren und sich gelegentlich eine ironische Distanz oder eine Distanz durch Witz verschaffen, nicht in der Weise vielleicht, wie das beispielsweise in Jakob der Lügner von Jorik Becker der Fall ist, aber doch gibt es Passagen zwischendurch, in denen das Pathos, das sich dann zwischen die Zeilen zu schieben droht, durch solche jetzt sage ich einmal, Passagen, in denen auch der Witz zu seinem Recht kommt, aufgebrochen werden.
Das war auch die Entscheidung, dass ich mich für den Erzähler Ludwig Lazarus, einen Buchhändler aus Berlin, der aus einer sehr feinen Buchhandlung, die 1830 gegründet worden ist, und also zur Goethezeit, entschieden habe, der dann eben am Ende einen Bauchladen mit Zeitschriften und Zeitschriften hat und eine Art von Mitleid, goethischen Sinne, also im Sinne der Wahlverwandtschaft, zwischen den, ich versetze ihn ein, als jemand, der herumgeht und die Nachrichten sammelt, entschieden habe, das ist ein Mann, der hat einen starken Witz und diesem Witz habe ich mich zum Teil auch anvertraut, weil es ist ein schneller Berliner Verstand, der mir sehr nahe ging und nahe lag natürlich auch.
Jetzt muss ich aber, weil Sie den Berliner Verstand ins Spiel bringen, doch auch das Wiener Herz ins Spiel bringen, denn es gibt ja nicht nur Lazarus, sondern es gibt auch Frau Tausig, die den Apfelstrudel nach China bringt und die Frühlingsrolle. Ich bin ein-, zweimal schon gefragt worden von Leuten, die gewusst haben, dass ich dieses Buch gelesen habe, ob das denn zutreffe, dass Frau Tausig die Frühlingsrolle in China eingeführt habe, aber die ultimative Antwort, die überlasse ich auch Ihnen.
Ja. Wir sind ja unter uns, ich kann es hier sagen, jetzt öffentlich sage ich es nicht, ich habe es natürlich erfunden.
Aber bei aller Erfindung, ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt, wie Sie auch in Passagen, in denen es jetzt gar nicht um Shanghai geht, es wird ja auch die Welt vor der Emigration und die Welt nach der Emigration in diesem Roman sichtbar, in Passagen, in denen es gar nicht darum geht, mit wenigen Strichen aus meiner Sicht, also eine Atmosphäre herzustellen, Vermögen, wie man sie eigentlich selten in Romanen antrifft. Ich nehme das Beispiel Temeswar, weil wir gerade bei Frau Tausig sind. Wie Sie da mit wenigen Zeilen, also indem Sie die Lenau-Schule beispielsweise charakterisieren oder das Umfeld, in dem diese Frau aufwächst, charakterisieren. Da wird Temeswar plötzlich sichtbar, anschaulich sichtbar. Das heißt, Sie müssen auch dort, auch in jenen Regionen, die eigentlich Nebenschauplätze in dem Roman sind, aus meiner Sicht ziemlich gründlich recherchiert haben.
Ja, ich habe mich immer für das Rumänien-Deutsche interessiert, war mit Oskar Pastör befreundet, war auch in Temeswar war ich nicht gewesen, aber in anderen Städten, das ist eine große Sache. Und ich habe mal einen langen Rundfunk-Essay auch über rumänien-deutsche Literatur geschrieben. Ja, das interessiert mich. Und vor allen Dingen interessiert mich, seit ich eigentlich nicht denken konnte, aber jedenfalls seit ich promovieren wollte, hat mich das literarische und theatralische Leben der Weimarer Republik in Berlin sehr interessiert. Als ich promovierte, war mein Wunsch einfach zu sagen, ich möchte eine Arbeit schreiben, die in Berlin 1929 spielt. So habe ich mich für Herbert Jehring, den Theaterkritiker, der Brecht gefordert hat, und also Fleißer entschieden. Jedenfalls das Material in mir war über lange Jahre angereichert und ich musste dann sozusagen nur in eine Hirnschublade greifen und sagen, wenn Prieger das macht, dann ist es dieses Auktionshaus oder eben dieses Scheidungsurteil von Walter Benjamin, in dem Prieger der Scheidungsgrund ist, war lange publiziert. Es gibt eine kleine Passage hier und es gibt etliche Passagen. Der Kunsthistoriker Lothar Prieger, bevor er nach Shanghai geht, verbringt die Zeit in Italien, in San Remo, in der Pension von Dora Kellner, Benjamins geschiedene Frau. Und dieses Urteil war in Benjaminianer vollkommen klar. Nur da hat niemand irgendwie begriffen, wer Lothar Prieger ist. Ich las das und es fielen mir Schuppen vor den Augen und sagte, Benjamin klopft an meine Tür, Benjamin möchte in mein Buch kommen. Benjamin hat gar nichts mit Shanghai zu tun, dann ist er willkommen im Buch. Und ich muss natürlich genauso taktvoll sein und ganz ruhig. Und ich kann ja nicht sagen, Benjamin sagt oder Benjamin tat und Benjamin wie das vielleicht ein richtiger Romancier täte, sondern es muss ganz ruhig und ganz fein die Linie hineingehen.
Ja, das bringt mich jetzt zu zwei Punkten, weil Sie Lothar Prieger erwähnen. Ich habe jetzt gerade vorher noch nachgeschaut, ob es Bücher von Lothar Prieger noch gäbe. Es gibt jede Menge, ja. Sie können sie im Internet bestellen.
Ja, antiquarisch, ja.
Antiquarisch,
ja,
jede Menge von Büchern. Und irgendwie wirkt das schon auch sehr denkwürdig, wenn man einerseits diesen Roman liest und andererseits dann googelt und feststellt, dass um 5 Euro Bücher von Lothar
Prieger, auch gekauft,
zum Beispiel Das Pastell, seine Geschichte und seine Meister aus dem Jahr 1922, glaube ich, noch ohne weiteres heute zu erstehen sind. In einem Wiener Antiquariat ist dieses Buch zu bekommen. Ein anderes über das Kunstsammeln, das ist ja ein wichtiges Thema auch in diesem Buch, über das Kunstsammeln, eine Einführung in seine Theorie und Praxis aus dem Jahr 1918, können Sie derzeit erwerben zum Preis von Euro 8. in einem deutschen Antiquariat und zum Preis von €12,60 versandt noch 1,49 auch in einem anderen Antiquariat. Also man wird plötzlich aus der Fiktion dieses Romans in eine Realität hineingeholt, die zeigt, welchen Stellenwert, die auch zeigt, welchen Stellenwert diese Werke heute noch haben, welchen geringen Stellenwert, wollte ich sagen. Um auf etwas anderes zu sprechen zu kommen, der zweite Punkt, weil Sie gesagt haben, ein richtiger Romancier, das bringt mich auf eine Frage, die mich seit vielen Jahren beschäftigt, die Frage des historischen Romans. Das ist ja, würde ich sagen, kein historischer Roman und doch einer, der ein anderer historischer Roman sein will, als es jene historischen Romane sind, die Sie jetzt als die richtigen bezeichnet haben und die ich als die falschen bezeichnen würde, die also gewissermaßen im Gefolge Scotts noch immer fahren. Und im Gefolge Scotts, so wie man im 19. Jahrhundert historische Romane geschrieben hat, gewissermaßen die Kurve zwischen Didaktik, Literatur und Geschichte nicht kriegen. Solche Romane, die bis heute geschrieben werden, und zwar in rauen Mengen, die auch sehr erfolgreich sind, sehr hohe Auflagen zum Teil erleben, haben seit dem 19. Jahrhundert wohl auch andere historische Romane provoziert. Ich würde an Stifters Wittico beispielsweise denken oder später dann im 20. Jahrhundert an Döblins Wallenstein. Und von da gibt es eine Linie des anderen historischen Romans herauf bis zu Umberto Eco oder herauf bis zu Ransmeyer. Ich würde in diese Linie des anderen historischen Romans eigentlich auch dieses Werk einordnen, weil es auch ein Versuch ist, einen ganz anderen historischen Roman zu schreiben als eben die traditionellen historischen Romane. Und auch natürlich wegzukommen von den traditionellen Funktionen und ideologischen Mustern historischer Romane. Und ganz anders ist hier, dass Sie den historischen Roman heraufführen, fast bis in die Gegenwart kann man sagen, heraufführen bis in eine Zeit, in der es in Shanghai dann am Ende nur mehr 100 Juden gegeben hat.
Ja. Mir wären vielleicht, um das vom anderen historischen Roman zu sprechen, zwei Autoren und zwei Bücher wichtig. Natürlich Peter Weiß, Essay des Widerstandes, ein Buch ohne Gattungsbezeichnung, und ebenso W.G. Sebald mit den Ausgewanderten, mit Austerlitz, natürlich. Gerade im letzten Kapitel, als Lazarus eben so ausgesetzt ist und eben nicht mit seinem, gar nicht zurechtkommt mit seinem Leben in Deutschland in den 50er Jahren, habe ich immer für mich gesagt, er darf nicht austerlizisieren, er muss eine Distanz haben, und so blieb es eben auch, aber das Trauma der Verfolgten, das Trauma der Rückkehr ist natürlich etwas, was ganz wenig bearbeitet ist, weil die zurückgekehrt sind, haben ja eine Integration erleben müssen und leben wollen, und wer es nicht geschafft hat oder eben dann doch nach Israel gegangen ist oder anderswohin ist, hat natürlich geschwiegen auch.
Das Trauma der Rückkehr. Es gibt ein Zitat, das ich mir in dem Zusammenhang herausgesucht habe, von Jean-Marie, der einmal sagt, am Ende des Essays über die Tortur: Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt. Und der gemartert wurde, ist waffenlos der Angst ausgeliefert. Sie ist es, die fürderhin über ihm das Zepter schwingt. Und ein anderer Satz von Günther Anders ist mir auch des Öfteren beim Lesen eingefallen. Diese Menschen sind eigentlich sehr oft Menschen ohne Welt. Sie haben an vielen Welten teilgenommen, vielleicht an zu vielen Welten gleichzeitig, und sie haben es nie mehr geschafft, sozusagen in der Welt zu sein.
Ja, das ist, man muss eigentlich eher fragen, wie haben es Menschen, die einer solchen Verfolgung ausgesetzt waren, geschafft, überhaupt, ich sag mal Ignaz Bubis oder solche Gestalten, wie haben sie überhaupt diese Art von Lebenstüchtigkeit gewinnen können? Vielleicht im Lager, vielleicht in der Ellenbogengesellschaft des Lagers. Es ist ganz schwer zu sagen, ich habe sehr viele, das kommt im Buch gar nicht vor, ich habe in einer Zeit lang, relativ am Ende des Schreibens, Psychiater gelesen, Werke von Psychiatern, die also Gutachten zur Wiedergutmachung geschrieben haben über diese schwersten Schädigungen, und allein die Traumatisierung überhaupt als eine Traumatisierung mit ganz diffusen Krankheitsbildern zu erkennen, das hat lange gedauert natürlich. William Niederland heißt ein solcher Psychiater, der sich damit beschäftigt, auch Kurt R. Eisler, der zwei wunderbare Goethe-Biografie-Bände geschrieben hat in den 60er, 70er Jahren, der sozusagen das Weimar, er hat in New York gelebt, hat das Weimar der Goethe-Zeit fast idealisiert hat, hat nebenbei ganz viele Gutachten geschrieben für in Amerika lebende jüdische Verfolgte und bis er eines Tages gesagt hat, ich kann es nicht mehr, es belastet mich selbst zu sehr und hat es aufgehört. Außerdem war die Frage natürlich auch immer für die deutschen Behörden, man durfte nicht zu gut beurteilen. Wenn man zu viele positive Beurteilungen, dass das Trauma wirklich sehr stark oder dass es eben jemand verrentet werden musste, dann wurde ihm die Gutachtertätigkeit erzogen. Also es war wirklich sehr, sehr hässlich. Und die Geschichte hat weder, ich habe auch viel dazu gelesen, wenn man ein Historiker war, konnte man damit nichts werden, weil man zwar natürlich gegen die Bundesrepublik gerichtet, wenn man ein Psychiater war, sagt man, du lieber Gott, warum willst du dich auf dieses Sondergebiet begeben? Das heißt eben, man saß zwischen allen Stühlen, wenn man so etwas forschte.
Es gibt auch kritische Tendenzen, zum Beispiel gegenüber jüdischen Hilfsorganisationen. Sie haben keine Sorge gehabt, dass manche dieser Passagen, in denen sowohl Figuren wie auch ganze Organisationen auch dann wieder aus kritischer Distanz einmal bewertet werden, manche in die falsche Kehle kommen.
Ja, das kann schon sein, das kann schon sein. Aber ich beziehe mich dann natürlich eben auf Dokumente,
ja.
Dass ein alter Mensch, der fast 70 ist, wie Lothar Prieger auf eine elende Weise nach Europa zurücktransportiert ist. Das hat, die Quelle gebe ich hinten an, das hat er selbst geschrieben. Ja. Er stirbt dann kurz nach der Rückkehr nach Berlin. Er kommt nur noch quasi nach Berlin, um zu sterben. Das muss man so
nehmen. Ich würde sagen, das ist die Stärke des Romans, ja. Der einfach nicht wie ein historiografisches Werk jetzt strikt den Antifaschismus als Orientierungsrahmen nimmt,
ja.
Sondern bei der Materie bleibt.
Mhm. Man muss andererseits sagen, die Hilfsorganisationen haben riesige Leistungen vollbracht. Das ist ja ganz unbestreitbar. Sie mussten die Leute im Ghetto ernähren. Sie mussten Geld beschaffen während der Blockade, während die Welt geteilt war. Sie haben die 18.000, es wollte eben natürlich danach niemand in Shanghai bleiben, es hieß sozusagen der Abfluss der Flüchtlinge, also ganz hässliches Wort, der Abfluss der Flüchtlinge musste organisiert werden. Die einen wollten nach Israel, die anderen wollten die USA, die anderen hatten Verwandte in England, die wenigsten wollten nach Österreich und Deutschland. Das war eine riesige logistische Arbeit natürlich, die Flüchtlinge rund um die Welt zu bringen. Zusätzlich natürlich eben die Displaced People aus den Lagern, überall in Deutschland in alle Welt zu bringen, nach Israel zu bringen. Ich habe einen, Stephen Spender ist ein englischer Autor, der ein solches Lager in Südfrankreich besucht hat, wo eben Waisenkinder, die irgendwo in den Konzentrationslagern, ich sage mal in Anführungszeichen, übrig geblieben sind, nach Israel geschafft worden. Er fährt mit einer solchen Passage mit und begleitet die Kinder. Das sind natürlich gewaltige Leistungen. Dass natürlich dabei eben dieses oder jenes schief geht, ist ja natürlich selbstverständlich auch.
Weil ich habe nur mehr einen letzten Punkt mir notiert, dann sollte wieder das Buch selbst in den Mittelpunkt kommen. Das Wissen versickert, heißt es einmal. Ganz am Ende. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich so. Ich meine, das erlebt man in Israel. Wir haben vor einigen Jahren ein Projekt über Nachlässe österreichischer Autorinnen und Autoren in Israel durchgeführt und dabei festgestellt, dass die Generation der Enkel, muss man jetzt schon sagen, jener, die 1938 aus Österreich flüchten mussten, das Interesse an diesem Thema weitgehend verloren hat. Mhm. Weder Lust hat nach den alten Materialien, die noch in Kellern oder Dachböden aufbewahrt werden, zu suchen, noch Lust hat oder Interesse hat, viel darüber zu diskutieren. Es gibt selbstverständlich Ausnahmen, aber die Regel ist es nicht mehr. Die Nachkommen können zum Teil nicht einmal mehr Deutsch oder bemühen sich auch gar nicht mehr. Ja. Sie orientieren sich nicht mehr nach Wien oder nach Berlin oder Budapest, sondern orientieren sich inzwischen natürlich in die englischsprachige Welt und insbesondere nach Amerika. Das Wissen versickert, das ist aber auch ein Antrieb für diesen Roman gewesen, ganz so vorsichtig.
Deswegen habe ich mich eher, also ich bin ja auch häufig schon gefragt worden, ich hatte die Vorstellung, dass die heute Lebenden oder die Kinder, ich bin mit etlichen, die nennen sich Shanghai Kids, die als Emigrantenkinder in Shanghai geboren sind oder dort aufwuchsen, die einen engen Kontakt untereinander haben, an dem ich auch teilhaben durfte zum Teil, von denen bin ich häufig gefragt haben, warum ich nicht über die Lebenden schreiben würde. Ich habe die Vorstellung, dass heute die Medialität doch so groß ist, man kann Interviews geben, man kann Briefe der Großeltern aufbewahren und ein Archiv geben oder eben selbst seine Kindheitserinnerungen an Shanghai schreiben. Das ist auch vielfach geschehen worden. Und ich habe mich eher für die Generation der damals Erwachsenen, die sozusagen aus einem Leben in Deutschland, Österreich gerissen worden sind, also die Generation zwischen 1880 und 1900, hineinbegeben, weil das ist in der Tat ein versickertes Wissen und die Kinder wissen es kaum mehr. Also zum Beispiel eine ältere Dame heute eben auch, die wusste, dass ich das schrieb, kam irgendwann zu mir, ich war auf einer Konferenz gewesen und sagt, er hat mir einfach 10 Seiten geschrieben und hat gesagt, bei Ihnen ist es gut aufgehoben. Weil wohin damit natürlich eben auch heute in kleine Zeitschriften wie Zwischenwelt, Zeitzeichen wie Exil, ja, es ist da einerseits aufgehoben, aber es ist natürlich auch unter einer Glasglocke im Grunde genommen, weil es Spezialwissenschaftler dann nur erreicht mehr.
Ja, aber da in diesem Roman ist es aufgehoben und weil Sie sich entschlossen haben, die Geschichte der Rosenbaums uns vorzulesen und Emmy Rosenbaum einmal einen ganz großen Auftritt hat, denke ich, wird er auch noch zur Sprache kommen und dann würde ich deshalb vorschlagen, dass wir jetzt dieses Gespräch beenden und noch einmal den Roman in den Mittelpunkt des Abends stellen. Ja.